Hören Sie nun Pastor Rod McNair. Guten Tag, liebe Geschwister. Es ist schön, Sie alle hier zu sehen. Und Sie Singles, ich hoffe, Sie haben die Eröffnungsveranstaltung gestern Abend genossen. Wir hatten einen schönen Anfang für das Singles-Wochenende, das wir hier jetzt haben. Und ich danke auch den örtlichen Geschwistern, die hier heute Morgen hergekommen sind. Und ich möchte heute Morgen eine Frage stellen. Wie gut sind Sie dabei, Freundschaften aufzubauen? Wie gut sind Sie dabei, wenn es darum geht, Freundschaften aufzubauen? Wir haben gestern Abend mit ein paar solchen Themen angefangen. Themen wie, warum sind wir hier? Rollen und Verantwortungen von Männern und Frauen. Und heute Morgen möchten wir über Freundschaften sprechen. Christliche Freundschaften. Wie gut sind Sie dabei, Freundschaften aufzubauen? Das klingt für manche vielleicht wie eine komische Frage, denn es ist doch so, dass Freundschaften einfach passieren, oder? Freundschaften sind Freundschaften. Man schließt Freundschaft mit den Leuten, die man mag, und sie sind ihre Freunde, weil sie sie mögen. Und es geschieht einfach so, stimmt's? Oder gibt es vielleicht mehr? Und wenn wir jung sind, geschieht es vielleicht manchmal tatsächlich so. Ich erinnere mich, als ich etwa 4 oder 5 Jahre alt war, da waren wir einem Sabbat in der Versammlung, und nach der Versammlung ging ich durch die Menge, und Sie wissen, in diesem Alter scheinen all diese Leute 3 Meter groß zu sein, und plötzlich traf ich in dieser Menge einen anderen Jungen. Und er war genauso groß wie ich und stand direkt vor mir. Ich habe ihn nie zuvor getroffen. Und so sagte ich einfach zu ihm, hallo, wollen wir Freunde sein? Und er sagte, klar. Und wir gingen zusammen heraus, spielten und waren Freunde. Und es war nicht komplizierter als das. Aber später im Leben wird es ein bisschen komplexer. Stimmt's nicht? Es ist nicht mehr so einfach. Und es wird zu einer Fähigkeit, die manche Leute sehr gut beherrschen, aber viele von uns haben Schwierigkeiten damit. Haben Schwierigkeiten damit, Freundschaften aufzubauen. Wie gut sind Sie also darin, Freundschaften aufzubauen? Wie gut sind Sie in dieser Fähigkeit? Darüber möchte ich heute sprechen. Christliche Freundschaften aufbauen. Wir brauchen Freundschaften. 1. Mose Kapitel 2 und Vers 18. Wir brauchen Freundschaften. Wir sind soziale Wesen. Wir brauchen einander. Und sind nicht dafür geschaffen, völlig isoliert zu leben. Eine der grausamsten Bestrafungen ist Einzelhaft. Abgeschnitten zu sein von jedem Kontakt mit anderen Menschen. 1. Mose Kapitel 2, Vers 18. In 1. Mose Kapitel 2 und Vers 18 heißt es, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Und natürlich spricht das im Wesentlichen über die Ehe und Gottes Plan für Familien, aber ich möchte einen weiteren Punkt hier einbringen. Könnte man das auch in einem etwas breiteren Zusammenhang verstehen, dass es darüber spricht, insgesamt allein zu sein? Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wir brauchen einander, wir brauchen Freundschaften. Freundschaften sind wichtig. Freundschaften mit Männern und mit Frauen. Sie helfen uns, ausgewogen zu leben. Wir erhalten dadurch wertvolle Sichtweisen, die wir alleine nicht bekommen könnten. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und wenn wir nicht verheiratet sind, können uns starke, feste christliche Freundschaften dabei helfen, diese Lehre, dieses Alleinsein auszufüllen. Und ich denke, das hat Gott auch so vorgesehen. Das ist Teil des Willens Gottes, von starken Freundschaften zu profitieren. Wir brauchen alle Freundschaften, ob wir Single sind oder nicht mehr Single sind. Und Singles, sind sie es nicht auch leid, immer in diese Kategorie gestellt zu werden, wo es auf Behördenformularen heißt, nicht verheiratet, ledig. Verheiratete sind verheiratet und Nichtverheiratete sind ledig. So möchte ich sie heute Singles nennen. Und die Verheirateten nicht Singles. Wie steht es damit? Alle anderen sind die Nicht-Singles. Aber egal, ob sie Single oder Nicht-Single sind, wir brauchen Freundschaften. Als Kinder, als Teenager, als Erwachsene, Kinder mit Erwachsenen. Eine der großen Freuden meines Lebens, während ich aufgewachsen bin, war es, eine Freundschaft mit meinen Eltern aufzubauen. Und das war auch eine wunderbare Erfahrung. Wir brauchen Freundschaften. Schlagen wir auf Prediger Kapitel 4 und Vers 9. Prediger Kapitel 4 und Vers 9. In Prediger Kapitel 4 und Vers 9 heißt es, so ist's ja besser zu zweien als allein. Denn sie haben einen guten Lohn für ihre Mühe. Sie können nämlich zweimal so viel erledigen wie jemand alleine. Fällt einer von ihnen, so hilft ihm sein Gesell auf. Wenn jemand allein ist, wenn er hinfällt, kann er in Schwierigkeiten kommen. Es ist schwieriger. Vers 11, auch wenn zwei beieinander liegen, wärmen sie sich. Wie kann einer einzeln warm werden? Und Sie sollten das natürlich im richtigen Zusammenhang sehen. Gehen wir einfach weiter. Verbringen wir nicht zu viel Zeit damit. Vers 12. Einer mag überwältigt werden, aber zwei können widerstehen. Und eine Dreifahrschnur reißt nicht leicht entzwei. Wir befinden uns heute in einem Kampf gegen Satan. Nicht physisch, aber geistlich. Und so können wir einander stärken und unterstützen, wenn wir Rücken an Rücken in Freundschaften zueinander stehen. Aber wenn wir uns selbst isolieren von Kontakten und Freundschaften, dann sind wir in Gefahr und können leicht in Schwierigkeiten kommen. Sprüche 18, Vers 1 sagt, Sprüche 18 und Vers 1, wer sich absondert, der sucht, was ihm gelüstet, und gegen alles, was gut ist, geht er an. Wenn wir uns selbst von anderen abtrennen, dann neigen wir dazu, Dinge nicht richtig beurteilen zu können. Wir verlieren die Ausgewogenheit und können oft nicht beurteilen, was gut ist. Wir können die Perspektive anderer Leute nicht mehr wahrnehmen. Sprüche 27, Vers 17 spricht davon, wie wir uns gegenseitig helfen zu wachsen. Sprüche 27, Vers 17: Ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Und das ist sehr wertvoll. Wie wichtig ist uns das in unserem Leben? Und Freundschaften sind sogar gut für unsere Gesundheit. Eine Studie hat kürzlich gezeigt, ich habe ein paar Artikel zusammengestellt, die Sie Singles in Ihrem Handout zusammengetragen bekommen haben. Es gibt einen Artikel aus dem Jahr 2002 aus dem Magazin Reader's Digest, wo es heißt Freundschaften, das Geheimnis eines längeren Lebens. Dort heißt es, über 100 Studien haben ergeben, dass Freundschaften die Gesundheit fördern. Menschen mit starken sozialen Netzwerken haben größere Chancen, lebensbedrohliche Erkrankungen zu überstehen, haben stärkere und widerstandsfähigere Immunsysteme, eine bessere geistige Gesundheit und sie leben länger als Menschen ohne diese soziale Unterstützung. Und es spricht von Freundschaften und der Bedeutung, mit anderen Menschen in Verbindung zu stehen, in bedeutsamen Verbindungen. Und Freundschaften scheinen auch wichtiger zu sein in alltäglicheren Dingen, wie eine Studie der Mellony-Universität in Pittsburgh ergeben hat. Forscher haben 276 Probanden Erkältungsviren in die Nase getropft und sie dann für 5 Tage in Quarantäne gesteckt. Personen, die eine Vielzahl von Freundschaften und Bekanntschaften hatten, liefen 4-mal weniger Gefahr, eine Erkältung zu entwickeln, als diejenigen, die nur ein minimales soziales Netzwerk hatten. Diejenigen, die starke Freundschaften hatten, waren weniger empfänglich für die Erkältungsviren. Menschen, die viele soziale Kontakte haben, haben auch weniger Depressionen, weniger Angstzustände und andere geistige Erkrankungen. In einer Studie im Jahr 2000 wurden ältere Menschen beobachtet und Forscher haben herausgefunden, dass diejenigen, die zufriedenstellende soziale Kontakte hatten, 40% weniger an Demenz erkrankten, als diejenigen, die nur wenige und unzufriedenstellende soziale Kontakte hatten. Es gibt also auch gesundheitliche Vorteile für Freundschaften. Es ist also wichtig und entscheidend für unser ganzes Leben. Herr Crockett hat uns gestern Abend alle ermutigt, starke Freundschaften aufzubauen. Das sollte ein Ziel für dieses Wochenende und für unser ganzes Leben sein. Dass wir nicht nur viele Bekannte haben, sondern dass wir auch tiefe und starke Freundschaften haben. Christliche Freundschaften. Freundschaften aufzubauen ist genauso, wie wenn man ein Haus baut oder eine Maschine oder wie wenn man ein Kunstwerk baut. Es braucht Fähigkeiten. Und Herr O'Quinn und Dr. Scott Winnell haben gestern Abend auch über die Fähigkeiten zum Aufbau von Beziehungen gesprochen und wie man diese Fähigkeiten entwickeln kann. Fähigkeiten, die notwendig sind, um Beziehungen aufzubauen, damit es erfolgreiche Beziehungen sind. Schlagen wir bitte auf, Römer, Kapitel 12 und Vers 4. Es besteht kein Zweifel, manche Menschen scheinen diese Fähigkeiten einfach zu haben und sie helfen ihnen, leichter mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Die Bibel zeigt das, Römer Kapitel 12, und lesen wir in Vers 4. Römer 12 und Vers 4. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Gott hat jedem von uns die Fähigkeit gegeben, bestimmte Dinge gut zu machen. Wir haben bestimmte geistliche Gaben bekommen. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Und manche Menschen scheinen einfach auf natürliche Weise eine dienende Einstellung zu haben. Sie tendieren einfach dazu, auf natürliche Weise zu dienen. Bedeutet das dann also, wenn ich nicht die Gabe des Dienens habe, wenn andere die Stühle aufbauen oder die Tische decken, dass ich dann sagen kann, es tut mir leid, ich habe einfach diese Gabe nicht. Ich möchte euch nicht in die Quere kommen, wie ihr eure geistlichen Gaben ausübt. Natürlich ist das nicht der Fall. Wir können alle wachsen in diesen geistlichen Gaben. Der Punkt ist nur, dass manche Menschen eher eine Tendenz zu einer gewissen Gabe haben. Lesen wir weiter, ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Und manche Menschen scheinen die Fähigkeit zu haben, andere zu ermutigen. Und wiederum, wenn wir diese Gabe nicht haben, ist es dann in Ordnung, dass wir andere entmutigen können, dass wir sie beleidigen können mit allem, was uns in den Sinn kommt, weil wir nicht die Gabe haben, zu ermutigen? Natürlich nicht. Und dennoch haben manche Menschen offensichtlich die Gabe, zu ermutigen. Wir sehen also beide Seiten. Ja, es kann eine Gabe sein, aber wir können sie auch entwickeln. Gibt jemand, so gebe er mit lauterem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es gern. Barmherzigkeit und Freundlichkeit zu zeigen, ist auch eine Gabe. Und wenn ich diese Gabe nicht habe, dann kann ich wohl gemein sein. Und ich habe die Lizenz, das zu tun. Wiederum natürlich nicht. Wie ist es also mit Freundschaften? Ist der Aufbau von Freundschaften und zu wissen, wie man Freundschaften aufbaut, eine Gabe? Es scheint so, weil es manchen natürlicherweise zufällt. Sie haben wahrscheinlich auch schon Leute getroffen, die anscheinend keinerlei Feinde haben. Jeder mag sie, jeder ist ihr Freund. Deren Beziehungen laufen alle großartig. Wenn sie so sind, Hut ab. Gut so, das ist eine großartige Gabe. Und gebrauchen Sie sie. Aber wenn sie nicht so sind, wie der Rest von uns, können wir dann auf dem aufbauen, was wir haben? Ich glaube, wir können das. Sprüche 18, Vers 24. Schlagen wir das kurz auf. Es gibt spezielle Dinge, die wir tun können. Sprüche 18 und Vers 24. Diese Dinge können unser Leben verbessern. Wir können länger leben, gesünder sein, glücklicher sein. Und alles hat damit zu tun, Freundschaften aufzubauen. Sprüche 18 und Vers 24. Es gibt Allernächste, die bringen ins Verderben. Und es gibt Freunde, die hangen fester an als ein Bruder. Wie können wir also stärkere Freundschaften aufbauen? Schlagen wir auf Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2 und Vers 1. Die ersten 7 oder 8 Verse sind wirklich faszinierend. Es ist so viel darin enthalten, was die christliche Lebensweise betrifft. Christliche Führung, wie man leben soll, wie man wie Gott sein kann und wie man Christus in sich leben lassen kann. Ich werde darüber etwas mehr im Hinblick auf Freundschaften reden. Beachten Sie in Philipper 2 und Vers 1. Hier werden einige verschiedene Aspekte zusammengefasst. Es heißt hier, Vers 1, ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Ist Trost der Liebe? Ist Gemeinschaft des Geistes? Ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit? So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Nun, hier ist sehr viel enthalten, was wir gerade so schnell gelesen haben. Aber ich möchte heute in dem Rest der Predigt einige Aspekte davon besprechen. Aspekte, in denen wir wachsen können und die wir entwickeln können. Es gibt einige Dinge, die ich denke, dass wir tun können, um die Fähigkeit aufzubauen, um starke Freundschaften aufzubauen. Nummer 1, erster Punkt, haben Sie eine Einstellung des Dienens. Eine Einstellung des Dienens. Wie Paulus es hier ausdrückte, konzentrieren wir unsere Gedanken darauf, anderen zu dienen, an ihre Bedürfnisse zu denken. nicht nur an unseren eigenen Bedürfnissen interessiert zu sein. Was uns beschäftigt, was in unserem Leben los ist. Seien wir interessiert an dem Leben anderer. Haben Sie gemerkt, dass das ein Kennzeichen von Freundschaften ist? Dass man interessiert ist, dass man einfach einem anderen Menschen interessiert ist. Sich einfach Gedanken darüber zu machen, worüber andere nachdenken. Das macht sehr viel aus, wenn man Freundschaften aufbaut. Nun, es gibt viele Möglichkeiten, wie wir anderen dienen können, aber einfach nur interessiert zu sein, das möchte ich Ihnen ans Herz legen, ist einer der tiefgründigsten Wege, wie wir dienen können. Ja, wir müssen auch Stühle aufbauen, Tische decken für die Gemeinschaft. Und bitte, ich möchte das nicht geringschätzen, weil wir diese Hilfe nachher auch brauchen. Aber einer der tiefgründigsten Wege, wie wir anderen dienen können, ist einfach an anderen interessiert zu sein und so eine Einstellung des Dienens zu haben. Lesen wir in 1. Korinther Kapitel 12 und Vers 4. 1. Korinther Kapitel 12. In Vers 4 heißt es, und stellen Sie sich selbst diese Fragen. Wo stehen Sie, wo stehe ich auf dieser Messlatte? Denn wir befinden uns alle auf einem Kontinuum. Diese Fähigkeit und diese Einstellung zu haben, zu einem mehr oder weniger starken Grad. 1. Korinther 12 und Vers 4. Es sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist. Es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Dem einen wird durch den Geist gegeben. Wir alle erhalten also Gaben, um zu dienen. Und wir dienen auf verschiedene Weisen. Und wir schätzen auch sehr, wie die örtlichen Geschwister hier geholfen haben, dieses Wochenende zu ermöglichen. Viele von ihnen haben Singles zur Übernachtung aufgenommen und haben Essen bereitgestellt und auf andere Weise an den Vorbereitungen teilgenommen. Und das ist eine wunderbare Weise zu dienen. Und die Singles hier in Charlotte haben wirklich sehr viel darin geleistet. Und wie ich schon erwähnt habe, bevor dieses Wochenende vorbei ist, gibt es noch viele andere Wege zu dienen. Und wir brauchen noch Freiwillige, die zur einen oder anderen Zeit mithelfen. Aber einfach miteinander zu reden und Gemeinschaft zu haben, das ist auch ein Akt des Dienens. Zu versuchen, einander zu verstehen. Zu versuchen, Dinge zu finden, die wir gemeinsam haben. Fragen zu stellen, um die anderen aus der Reserve zu locken. Ist das nicht ein Akt des Dienens? Und sogar zu wagen, etwas von sich zu offenbaren und so ein Risiko einzugehen, verletzt zu werden, um dadurch eine Freundschaft zu vertiefen. Und so hören wir dann auf, nur ein Individuum zu sein und wir stellen eine Verbindung her zu einem anderen Menschen. Freundschaften und Beziehungen sind natürlich keine Einbahnstraße, das ist klar. Es ist wie bei einem Tennisspiel. Haben Sie jemals versucht, Tennis zu spielen mit einem Gegner, der den Ball nicht zurückschlägt? Nun, das Konzept des Dienens gibt es also auch im Tennisspiel. Der eine Spieler gibt den Aufschlag und der andere spielt den Ball zurück. Was passiert aber, wenn sie den Ball nicht zurückschlagen? Dann wäre natürlich eine Wand, wo der Ball abprallt, besser. Zumindest käme der Ball dann zurück. Aber es geht immer um ein Geben und Nehmen. Dienen wir also in unseren Beziehungen? Bemühen wir uns, einander besser kennenzulernen? Es ist interessant, wie das funktioniert. Es gibt einen Artikel in den Kopien, die Sie erhalten haben, einen Artikel aus dem Magazin Leib und Seele mit dem Titel Schnelle Freundschaften. Es ist eine solche Magie, sich mit jemandem verbunden zu fühlen. Warum können wir uns nicht jeden Tag so verbinden mit anderen? Und tatsächlich, wir können es, sagen zwei Bestseller-Autoren der New York Times, die ihr Geheimnis mit uns teilen. Und das ist es, was sie sagen. Gemäß ihrer Theorie enthält das Rezept dafür, sich mit anderen verbunden zu fühlen, 5 Zutaten. Um sich wirklich mit jemandem verbunden zu fühlen, und Sie wissen, was das bedeutet, wenn man sich wirklich auf gleicher Wellenlänge fühlt. 5 Zutaten. Nähe, Verletzlichkeit, Resonanz, Ähnlichkeit und einen sicheren Ort. Nähe, Verletzlichkeit, Resonanz, Ähnlichkeit und einen sicheren Ort. Mit anderen Worten, man fühlt sich mit anderen eher verbunden, wenn man sich in deren Nähe befindet, wenn man etwas Persönliches offenbart, wenn man sich in die Gefühlswelt der anderen Person hineinbegibt, wenn man etwas gemeinsam hat und wenn man einen gemeinsamen Bezugsrahmen hat, wie eine Kirchengemeinde oder eine Kultur. Etwas, was von dem Rest der Welt abgrenzt. Mit anderen Worten, diese Autoren haben verschiedene Elemente herausgefiltert, die Menschen helfen, sich mit anderen in Verbindung zu fühlen, was manche Menschen scheinbar natürlich schaffen. Und deswegen scheint es, dass sie sich so leicht mit anderen zusammentun können. Und der Rest von uns, wir können lernen, praktizieren und diese Fähigkeiten entwickeln. In diesem Artikel wird erklärt, dass manche Menschen anscheinend einfach so gepolt sind. Es gibt einen Begriff, den ein Persönlichkeitsforscher, Mark Snyder, in den 1970er Jahren bekannt gemacht hat. Und er nennt Menschen, die sich offensichtlich sehr leicht mit anderen verbinden können, hochgradige Selbstbeobachter. Mit anderen Worten, sie passen ihre verbale und nonverbale Kommunikation sehr schnell an eine Situation an, in der sie sich befinden. Und sie passen sie an Personen an, mit denen sie zusammen sind. Der Artikel erklärt weiter, hochgradige Selbstbeobachter haben eine untrügliche Fähigkeit, emotionale Schattierungen in einer Konversation zu erkennen. Und sie können sich darauf einstellen und diese Emotionen nicht nur widerspiegeln, sondern sich selbst in die Emotionen des anderen hineinbegeben. Hochgradige Selbstbeobachter ergänzen so die Gefühlswelt des anderen. Sie sind sich dessen bewusst, woher das Gegenüber kommt. Sie sind nicht nur darauf konzentriert, was sie selbst denken. Und sie spiegeln nicht nur eine Emotion wider, sie ergänzen sie. Sie schaffen so ein Umfeld, das es erleichtert, eine Verbindung aufzubauen. Sie schaffen so eine Komfortzone und ziehen andere Menschen zu sich her. Und ist es nicht so? Es gibt manche Menschen, die fast automatisch unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wenn wir in deren Gemeinschaft sind. Wir fühlen uns behaglich in deren Umgebung. Und warum ist das der Fall? Weil das eines der Dinge ist, das sie auf natürliche Weise tun. Sie haben im Prinzip herausgefunden, was es braucht, Freundschaften aufzubauen. Und einer der Ratschläge, die gegeben werden, ist es, Fragen zu stellen. Einer der Autoren sagte, wenn wir neue Leute treffen, dann machen wir uns oft Gedanken darüber, was wir sagen sollen, was für einen Eindruck wir machen und so weiter. Wenn wir uns aber dagegen darauf konzentrieren, ein Umfeld aufzubauen, wo sich der andere wohlfühlt, dann nehmen wir den Druck von uns selbst weg. Das könnte bedeuten, dass wir die Führung übernehmen müssen und Fragen stellen. Beinahe, als wären wir der Moderator einer Talkshow. Und diese Person wäre ihr Gast. Und das ist ein interessantes Konzept. Wir können dienen, indem wir Fragen stellen. Wissen Sie, als ich im College war, habe ich eine wichtige Lektion gelernt. Als ich für meinen Bruder Jonathan gearbeitet habe, als wir in Thailand waren. Als wir dort waren, nahmen wir an einem Projekt teil, die englische Sprache zu lehren. Und wir hatten eine Gruppe von 8 Studenten, denen wir Englisch beibrachten. Und wir lebten alle in einem Gebäude, mit einer Wohnung für die Jungs und einer Wohnung für die Mädchen. Und wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Haben gemeinsam gegessen und viel miteinander geredet. Und in jeder Gruppe wird es manche geben, die die Gespräche dominieren. Es wird immer manche geben, die es schaffen, dass gesagt wird, was sie möchten. Und dass gemacht wird, was sie möchten. Und ich war keiner dieser Leute. Und ich dachte bei mir, die Führung zu übernehmen, würde bedeuten, dass ich etwas Lustigeres beisteuern müsste, oder etwas Geistreicheres, oder eine bessere Geschichte als andere, als das, was gerade zuvor gesagt wurde. Und so habe ich oft einfach nur meinen Mund gehalten und war zufrieden damit, einfach zuzuhören. Und das schien für mich zu funktionieren, es machte mir nichts aus. Aber dann sprach mein Bruder mit uns eines Tages und er hat uns ermahnt, mehr Führungsqualitäten in unseren Gesprächen zu zeigen und auch in unseren Diskussionen. Und er hat mir eine Lektion beigebracht, die ich niemals vergessen habe. Und sie war, dass jeder etwas zu den Gesprächen beisteuern muss, damit ein Gespräch zustande kommt. Und für jemanden wie mich, und Sie müssen wissen, er war mein Bruder, und so war es etwas schwierig für mich, das anzunehmen, aber indem ich mich einfach zurückhielt, steuerte ich nichts zu den Gesprächen bei. Und was er hervorhob, ist, dass man nicht die witzigste Person im Raum sein muss, man muss nicht den geistreichsten Kommentar im Raum abgeben, um etwas beizusteuern, damit das Gespräch in der Gruppe funktioniert. Manchmal geht es einfach darum, eine Frage zu stellen. Und es ist erstaunlich, wie man tatsächlich ein Gespräch führen kann, indem man einfach Fragen stellt und die Fragen in bestimmte Richtungen lenkt. Jemand, der sich also nicht wohlfühlt, an vorderster Stelle zu stehen und im Rampenlicht zu stehen, kann tatsächlich auch etwas beisteuern, indem er einfach Fragen stellt. Und diese Lektion habe ich niemals vergessen. Und ich schätze es sehr, dass er mir diese Lektion beigebracht hat. Sie müssen nicht der brillanteste Redner sein oder der selbstsicherste Mensch in der Gruppe, um anderen zu dienen. Und Fragen zu stellen ist ein Weg, wie wir dienen können. Und das ist tatsächlich ein Weg zu führen und zu dienen. Und bedeutet das nicht, dienende Führungsqualität zu zeigen? Ist es nicht das, wozu wir hier sind? Ist es nicht das, was wir lernen müssen? Sprüche Kapitel 20 und Vers 5. Sprüche 20 und Vers 5. Wir versuchen, Fähigkeiten zu lernen, wie wir auf dienende Weise führen können. Und das hier ist tatsächlich ein Weg, der sehr einfach ist. Wir alle haben die Fähigkeit dazu. Wir müssen nur den Wunsch haben, wirklich an anderen interessiert zu sein. Haben Sie dieses Interesse? Ich denke, wir haben es alle, aber wir können darin wachsen. Sprüche 20 und Vers 5. Das Vorhaben im Herzen eines Mannes ist wie ein tiefes Wasser, aber ein kluger Mann kann es schöpfen. Kluge Menschen haben die Fähigkeit, andere aus der Reserve zu locken und anderen zu helfen, auch etwas beizusteuern. Und so können wir einander besser kennenlernen und wir können uns auf andere konzentrieren. Wir haben heute nicht mehr so die Brunnen, wie es früher einmal gab, wo man tatsächlich das Wasser aus dem Brunnen heraufziehen muss. Nun, was tun wir heute? Wir drehen einfach nur ein Ventil auf und es ist sehr einfach. Und vielleicht verlieren wir manchmal die Lektion, die hier in Sprüche 20 Vers 5 angesprochen wird, dass es einer Anstrengung bedarf, Wasser aus einem Brunnen zu schöpfen. Und es braucht etwas Anstrengung, andere aus der Reserve zu locken. Man kann nicht einfach nur ein Ventil aufdrehen. Aber wenn man die Anstrengung unternimmt, den Wassereimer heraufzuziehen, dann bekommt man das kühle Wasser als Belohnung. Beachten Sie in Matthäus 20 und Vers 25. Wie konzentriert sind wir auf andere Menschen? Haben wir die Einstellung zu dienen und an anderen interessiert zu sein? Und etwas aus ihrem Wissensschatz zu schöpfen? Herauszufinden, wie sie ticken? Herauszufinden, was ihnen wichtig ist? Was haben Sie diese Woche getan? Welche Herausforderungen hatten Sie bei Ihrem Arbeitsplatz? Welche Prüfungen erleben Sie gerade? Wir brauchen nicht zu persönlich zu werden, aber wir können Dinge herausfinden, die Sie mit uns teilen möchten. Das tun wir, wenn wir Gemeinschaft pflegen. Wir sprechen darüber, was uns wichtig ist. Aber denken wir nur darüber nach, was in unserem eigenen Kopf ist, oder versuchen wir, etwas aus anderen zu schöpfen? Es geht um eine Einstellung des Dienens. Warum kam Jesus Christus auf die Erde? Matthäus 20 und Vers 25. Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Nun, Jesus ist der König, aber er kam, um zu dienen. Und wir wissen, der höchste Akt des Dienens war, dass er sein Leben gegeben hat. Aber was ist mit jedem Tag seines Lebens gewesen, bevor er gestorben ist? Diente er nicht Tag für Tag? Warum fühlte sich die Menge zu Jesus Christus hingezogen? Ja, die Wundertaten, ja, er ernährte sie, wie wir ihnen allen gestern Abend Nahrung gegeben haben. Es hilft, aber warum fühlte sich die Menge zu Jesus hingezogen? Wenn er eine Art Einzelgänger gewesen wäre, wenn er es nicht wirklich gemocht hätte, mit Menschen zu reden, wenn er nicht wirklich Menschen gemocht hätte, glauben Sie, dass die Menge sich so versammelt hätte um ihn herum, wie sie es tat, wenn er nicht an anderen interessiert gewesen wäre? Glauben Sie, die Menschen hätten sich zu ihm hingezogen gefühlt und ihn immer wieder bedrängt, sodass er manchmal nicht einmal entkommen konnte? Ich denke, der Punkt ist, er war an anderen interessiert. Jesus Christus war an jedem Einzelnen von ihnen interessiert. An jedem, mit dem er in Kontakt kam. Und auf diese Weise diente er. Als dienender Führer. Und wie steht es mit uns? Sind wir an anderen interessiert? sind wir wirklich an anderen interessiert und daran interessiert, einander zu dienen, indem wir uns Gedanken um andere machen und versuchen, sie besser kennenzulernen. Es ist etwas Kleines, aber sehr Tiefgründiges, wenn wir darüber nachdenken. Anderen Menschen Fragen zu stellen, ist eine der Fähigkeiten, die wir lernen können. Der Artikel weist noch auf andere Fähigkeiten hin und Sie können das selbst nachlesen. Der Punkt ist hier, dass es Dinge gibt, die wir tun können, um die Fähigkeit zu erlernen, wie man Freundschaften aufbaut. Und eine von diesen ist, eine Einstellung des Dienens zu haben. Ein zweiter Schlüssel ist, eine Einstellung der Demut zu haben. Haben Sie eine Einstellung der Demut? Und die Bibel ist voller Ermahnungen darin, dass wir demütig sein sollen, dass wir einen ruhigen Geist haben sollen. Und für die Damen, das steht in 1. Petrus Kapitel 3 und Vers 4. Aber wir wissen auch, dass Moses ein demütiger Mann war. Tatsächlich der demütigste Mann auf Erden. Es geht also nicht nur die Damen an. Und wir lesen auch, dass Jesus Christus selbst ein Vorbild an Demut war. Das ist also etwas, was uns allen gut tut. Das Problem ist, dass Demut so etwas wie ein Rätsel ist. Es klingt viel zu sehr nach Schwachheit. Für manche von uns Männern vielleicht. Es klingt so, als wäre man schwach, wenn man demütig ist. Aber es ist etwas ganz anderes. In unserer Gesellschaft heute möchte niemand schwach erscheinen. Niemand möchte irgendetwas von einem anderen annehmen. Wir sollen nichts von anderen annehmen. Wir müssen alles wieder zurückgeben. Und doch, wenn wir über Freundschaften reden und Beziehungen, funktioniert das wirklich, dass man nichts von anderen annimmt? Was sind die Früchte dessen? Funktioniert das immer, wenn wir nur unser eigenes Ego schützen? Ich denke, wir wissen es alle. Wir haben alle lang genug gelebt, um das zu verstehen. Es funktioniert nicht. Demut ist tatsächlich entscheidend, wenn man Freundschaften aufbaut. Römer Kapitel 12 und Vers 14. Beachten Sie, Römer 12 und Vers 14, schlagen wir das auf bitte. Eine dienende und fürsorgliche Einstellung mag eine Freundschaft anfangen aufzubauen, aber wenn wir keine Demut haben, denken Sie darüber nach, diese Freundschaft wird nicht lange andauern. Denn unvermeidlich kommen früher oder später Konflikte auf, in denen wir unser eigenes Ego zurücknehmen müssen. Und wenn wir nicht dazu bereit sind, dann kann es auch sein, dass wir die Freundschaft aufgeben. Und das ist eine traurige Sache, nur wegen unseres Egos Freundschaften wieder aufzugeben. Römer 12 und Vers 14, es heißt hier, segnet, die euch verfolgen, segnet und flucht nicht. Und das macht in der Welt natürlich keinerlei Sinn. Dort heißt es immer, wenn jemand dich verflucht, dann musst du unbedingt zurückfluchen und am besten doppelt so viel, sodass sie es nicht noch einmal tun. Aber das ist nicht, was Christus gesagt hat. Er sagte, liebt sie, auch wenn sie euch schlecht behandeln. Vers 15, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Geringen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben. Nun, das ist nicht die Botschaft, die die Welt sendet. Selbst wenn es darum geht, Freundschaften zu haben. Und denken Sie daran, wie viele Freundschaften und Beziehungen über den Haufen geworfen werden, weil dieses Prinzip verletzt wird. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, tun Sie, was die Schrift sagt, wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen. Dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf dein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Nun, wenn wir unsere Feinde schon gut behandeln müssen, wie steht es dann mit unseren Freunden? Sicherlich sollten wir diese besonders gut behandeln. Und doch ist es manchmal scheinbar einfacher, völlig fremde Leute mit einer gewissen Höflichkeit zu behandeln, als diejenigen, die wir gut kennen. Wie gut sind Sie darin, zu vergeben? Das ist auch eine Fähigkeit. Und sie braucht Demut. Wie sehr ist das ein Teil unseres Lebens? Ein Teil unseres Charakters? Ein Teil des Musters, wie wir leben? Dass wir uns leicht etwas sagen lassen, dass wir leicht vergeben. Ein anderer Artikel in ihren Kopien aus dem Reader's Digest Magazin, wie man eine zerbrochene Freundschaft wieder kittet, weist auf die Bedeutung der Demut hin, wenn Konflikte aufkommen. Dort heißt es, schlugen sie ihren Stolz herunter. Es war nicht leicht, aber das war es, was Denise Morlan von dem Luftwaffenstützpunkt auf Hawaii getan hat, als eine ihrer Freundschaften verbittert wurde. 4 Monate lang hatte Frau Morlan, 45 Jahre, auf die Kinder von Nora Husenga aufgepasst, die bei ihrem Vater auf dem Luftwaffenstützpunkt lebten, während Frau Husenga, 40 Jahre, ein Studium in Dentalhygiene in Nevada absolvierte. Ich fühlte mich geehrt, gefragt zu werden, ob ich aushelfen könnte, sagte Morlan. Und als Husenga an Weihnachten zurückkehrte, so erinnert sich Morlan, hatte ich so viel zu berichten, aber sie rief mich niemals an. Und ich fühlte mich, als wäre ich nur benutzt worden. Zuerst schwor sich Morlan, Husenga zu meiden. Sie waren enge Freunde gewesen und wegen dieser Kleinigkeit entschied sie sich dafür, ich werde nicht mehr mit ihr reden. Das war's. Nun, das ist natürlich ein etwas törichtes Beispiel. Es ist wirklich eine Kleinigkeit gewesen, keine wirklich markerschütternde Situation. Aber ist es nicht so in allen unseren Beziehungen? So oft sind es die Kleinigkeiten, die uns in unseren Freundschaften und Beziehungen zu Fall bringen. Es sind in der Regel keine großen Dinge, sondern die Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten, die uns zu Fall bringen, wenn wir nicht vorsichtig sind. Ich werde einfach nicht mehr mit dieser Person reden. Aber was wir damit sagen, ist, ich lasse diese Freundschaft sterben, um mein Ego zu retten. Wie wichtig ist da eine Einstellung der Demut? Wenn wir Freundschaften erhalten wollen, haben wir diese Fähigkeit. Und es ist eine harte Entscheidung zu sagen, eine andere Person ist unserer Freundschaft nicht wert oder unsere Zeit nicht wert. Und dann geht es wirklich um Hochmut. Nun, Jesus Christus fühlte sich nicht zu wichtig, um missverstanden zu werden. Und raten Sie, von wem? Von Menschen. Wenn wir es genau nehmen, wäre er zu wichtig gewesen, aber er hat sich dem trotzdem ausgesetzt. Und wiederum, bevor er an die Schlachtbank geführt wurde wegen der Sünde der Menschheit, erklärte er seine Freundschaft mit uns. Erinnern Sie sich an die Nacht, bevor er hingerichtet wurde. Was hat er zu seinen Jüngern gesagt? Er hatte gesagt, ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, sondern dass ihr Freunde seid. Und dennoch waren diese genauso schuldig an seinem Tod, wie jeder andere auch, wegen ihrer Sünden. Aber er nannte sie Freunde. Geschwister, können wir uns dann erlauben, untereinander weniger zu tun? Können wir einander vergeben? Das ist eine notwendige Fähigkeit, wenn man Freundschaften aufbauen will. Lesen wir weiter in dem Artikel. Dann entschied sie sich, Frau Morlan, ihren Stolz herunterzuschlucken. Und sie ließ ihre Freundin wissen, wie sie sich gefühlt hatte. Und die Freundin gab zu, dass sie so in Gedanken damit beschäftigt war, weil sie von ihrer Familie getrennt war, dass sie blind gegenüber dem gewesen war, was ihre Freundin für sie getan hatte, um ihr zu helfen. Und heute sagt sie, ich hätte mir niemals vorgestellt, was geschehen war, wenn Denise es mir nicht gesagt hätte. Wenn ein Freund einen verletzt, ist es der Instinkt, sich zu schützen. Aber das macht es schwieriger, Probleme zu lösen, erklärt William Wolmart, Autor des Buchs Beziehungskommunikation. Die meisten von uns fühlen sich erleichtert, wenn Meinungsverschiedenheiten geäußert werden. Möchten Sie, dass Ihre Freundschaften stabil sind? Nun, eine Voraussetzung dafür ist eine Einstellung der Demut. Ist es nicht ironisch, dass gerade eine Einstellung der Demut uns stärker macht und uns die Fähigkeit gibt, starke, widerstandsfähige Freundschaften zu haben? Stabile Freundschaften, die ein tiefes Fundament haben. Sprüche 25, Vers 28 sagt, Sprüche Kapitel 25, Vers 28, ein Mann, der seinen Zorn nicht zurückhalten kann, ist wie eine offene Stadt ohne Mauern. Wenn wir unser Ego nicht kontrollieren können, unseren Hochmut, dann sind wir schwach. Sehr schwach. Und darunter werden unsere Freundschaften leiden. Schlagen wir auf Kolosser Kapitel 3 und Vers 8. Kolosser Kapitel 3 und Vers 8. Nun, wie gut sind wir darin, Freundschaften aufzubauen? Wie gut sind wir darin, eine Einstellung des Dienens zu haben? Und eine Einstellung der Demut? Denn das sind die Grundlagen für starke, stabile christliche Freundschaften. Kolosser, Kapitel 3 und Vers 8 heißt es: Nun aber legt alles ab von euch: Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandhafte Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Vers 12: So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Das ist ein Kennzeichen starker Freundschaften. Und wo stehen wir? Und manchmal kommt auch Zurechtweisung von einem Freund, von einem wirklichen Freund. Sprüche 27, Vers 6. Sprüche Kapitel 27 und Vers 6. Die Schläge des Freundes meinen es gut, aber die Küsse des Hassers sind trügerisch. Die Schläge eines Freundes stärken einen tatsächlich. So ist es. Sie tun zwar weh, aber sie sind gut für uns. Haben wir die Demut, diese anzunehmen? Wenn ein Freund uns etwas sagt, was wir hören müssen, obwohl es schwer ist, es anzunehmen. Geschwister, wie gut sind wir also darin, Beziehungen aufzubauen? Wenn wir gelernt haben, ein Haus zu bauen oder eine Stromleitung zu verlegen oder einen Kuchen zu backen oder etwas zu malen oder zu zeichnen oder zu schreiben oder zu rechnen, was ist mit unserer Fähigkeit, eine Freundschaft aufzubauen? Können wir diese Fähigkeit entwickeln? Und es gibt noch einen dritten Punkt im Aufbau von Freundschaften, neben der Einstellung des Dienens und der Demut. Und das ist Respekt. Haben Sie eine Einstellung des Respekts? Starke, widerstandsfähige christliche Freundschaften beinhalten eine Einstellung des gegenseitigen Respektierens. Schlagen wir auf 1. Samuel Kapitel 18 und Vers 1. 1. Samuel Kapitel 18 und Vers 1. Eine Einstellung des Respekts ist ebenfalls grundlegend für starke christliche Freundschaften. 1. Samuel Kapitel 18 Vers 1. Das ist, nachdem David Goliath besiegt hatte. Hier heißt es, als David aufgehört hatte, mit Saul zu reden, verband sich das Herz Jonathans mit dem Herzen Davids, und Jonathan gewann ihn lieb wie sein eigenes Herz. Es gab eine sofortige, innige Beziehung zwischen den beiden. Sie waren wirklich gute Freunde geworden. Und Sie kennen die Geschichte von David und Jonathan, wie eng sie miteinander verbunden waren und wie stark ihre Freundschaft war. Vers 2: Und Saul nahm ihn an diesem Tage zu sich und ließ ihn nicht wieder in seines Vaters Haus zurückkehren. Und Jonathan schloss mit David einen Bund, denn er hatte ihn lieb wie sein eigenes Herz. Und Jonathan zog seinen Rock aus, den er anhatte, und gab ihn David, dazu seine Rüstung, sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gurt. Hier haben wir eine der stärksten Freundschaften in der Bibel. Aber was war die Grundlage ihrer Freundschaft? Dass sie Backgammon miteinander gespielt haben? Dass sie zusammen aufgewachsen sind? Dass sie in dieselbe Schule gegangen sind? Nein, sie respektierten sich gegenseitig. Sie kennen die Geschichte, wie Jonathan einige Taten getan hatte, und als David auf Gott vertraute und die Feinde Gottes besiegt hatte, respektierte Jonathan das wiederum in David. Er respektierte, was David getan hatte, und dies stärkte die Freundschaft. Es war ein tiefer, gegenseitiger Respekt vorhanden. Sie bewunderten einander für das, was sie getan hatten, wegen ihres Charakters. Und ist es nicht so, wenn wir Geschwister sehen, wenn wir einander besser kennenlernen, wenn wir ihnen dienen und für sie sorgen, wenn wir ihnen vergeben, während wir eine Freundschaft aufbauen und einander besser kennenlernen, so lernen wir auch den Charakter besser kennen. Und so bewundern wir einander umso mehr für den Charakter. Wenn wir uns gegenseitig beobachten, wie wir durch Prüfungen gehen, wenn wir sehen, wie sich die Leute auf Gott konzentrieren, und wir erkennen die Absicht und die Ausdauer, dann bewundern wir einander dafür. Und die Freundschaft kann dadurch gestärkt werden. Gott möchte, dass wir uns gegenseitig wertschätzen, weil er uns wertschätzt. Respektieren wir also einander auf diese Weise? Sie wissen, Gott sieht unsere Fehler und unsere Schwächen, die törichten Dinge, die wir gelegentlich tun, aber er sieht auch ein unheimliches Potenzial. So sehr, dass Jesus sich nicht schämt, uns als Brüder zu bezeichnen. Denken Sie einmal darüber nach. Und er schämt sich auch nicht, unser Gott zu heißen. Der Hebräerbrief gibt beide Ausdrücke. Er schämt sich nicht, unser Gott genannt zu werden, und er schämt sich nicht, unser Bruder genannt zu werden. Mit anderen Worten, er gibt uns Respekt. Und wie steht es also mit uns? Geben wir uns gegenseitig diesen Respekt? Wenn das Wesen, das alles geschaffen hat, derjenige, der die Planeten in Bewegung hält, der die Sonne und die Sterne und den Mond geschaffen hat, die Himmel und die Erde, wenn er zu uns herunterblickt, auf diese kleinen Organismen, diese organische Materie, so schaut er uns an mit Respekt. Und was sagt das aus, wie wir einander betrachten sollten? Sehen wir das Potenzial in anderen Menschen, wenn wir einander betrachten? Matthäus 5 und Vers 22 ist eine klare Erinnerung daran, dass wir einander bewundern sollten, dass wir das Potenzial erkennen sollten. Und es ist gefährlich, wenn wir an einen Punkt gelangen, wo wir einen anderen Menschen betrachten und denken, diese Person ist wertlos, dass diese Person keinen Wert hat. Wir machen das meistens nicht bewusst, aber vielleicht zeigt es sich in unserer Einstellung. Matthäus 5, Vers 22. Jesus Christus sagte, ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Nichtsnutz, du wertloser Mitmensch, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Erkennen wir den Wert ineinander? Denn das ist eine grundlegende Eigenschaft, um starke Freundschaften aufzubauen. Gott möchte nicht, dass wir einander verachten. Er möchte, dass wir uns gegenseitig respektieren. Wissen Sie, es gibt Dinge, die Respekt gegenüber Mitmenschen zum Ausdruck bringen, und es gibt Dinge, die keinen Respekt ausdrücken. In der heutigen Welt, einer Welt ohne Gott, zeigen viele Menschen keinen Respekt gegenüber ihren Mitmenschen. Selbst diejenigen, die sich jeweils als Freunde bezeichnen würden. Und so hat sogar das Wort Freund eine schlechte Bedeutung bekommen. Ein Freund hatte einmal die Bedeutung einer Person, die einen unterstützt, jemand, der einen verteidigt, jemand, der Rücken an Rücken mit einem stehen und kämpfen könnte, jemand, der einem die Ehre aufrechterhält und den Ruf schützt. Aber bedenken Sie, wie viel von dieser Bedeutung das Wort Freund heute verloren hat. Erinnern Sie sich an die Fernsehsendung Friends vor einigen Jahren? Was haben diese Freunde getan, um diese Freundschaft gegenseitig zu stützen? Sie haben miteinander geschlafen, sie haben sich gegenseitig betrogen, sie haben völlig das Vertrauen missbraucht und zerstört, das sie füreinander gehabt hatten, und trotzdem nannten sie sich Freunde. Und erstaunlich war, dass am Ende jeder Episode alle wieder glücklich waren. Ist es nicht so? Die Betrügereien, die verletzten Gefühle, absolut zerstörte Beziehungen, das war nicht gezeigt worden. Sie waren Freunde, obwohl sie keinerlei Respekt einander gegenüber hatten. Geschwister, wir in der Kirche Gottes müssen manche Worte wieder zu ihrer ursprünglichen Bedeutung zurückführen, die heute etwas anderes bedeuten in dieser Kultur. Und ein Freund war einmal jemand, der einen verteidigen würde und ihn nicht ausnutzen würde, der einen nicht als selbstverständlich hinnehmen würde und nicht verletzen würde. Denken Sie nur, was der Begriff Freund oder Freundin heute bedeutet. Eine sexuelle Beziehung ohne jede Verpflichtung zwischen zwei Menschen, die keinerlei Absicht haben, auf längere Sicht beieinander zu bleiben. Das nennt man heute einen Freund, eine Freundin haben. Aber sie benutzen einander nur. Das sind keine Freunde. Und in der Kirche sollten wir eine starke Kultur echter Freundschaft haben. Freunde, die einen verteidigen, die die Ehre aufrechterhalten, die einander schützen, und Freunde bringen sich gegenseitig nicht in kompromittierende Situationen. Wie zum Beispiel in einem Apartment oder in einem Zimmer allein zu zweit zu sein, mit einer Person des anderen Geschlechts. Freunde tun das nicht, weil das zu einer kompromittierenden Situation führt, und Freunde spielen auch nicht mit physischem Kontakt vor der Ehe, weil Freunde verstehen, dass Händchen halten, ja, ich sage hier etwas Altmodisches, sogar Händchen halten, zu was führt? Noch mehr physischem Kontakt. Er führt zum Küssen. Und ich weiß, was Küssen bedeutet. Ich bin verheiratet, ich kann das verstehen. Wir müssen nicht zu prüde sein. Wozu führt Küssen? Sich gegenseitig streicheln. Und wozu führt das? Zum Geschlechtsverkehr. Freunde verstehen, dass physischer Kontakt vor einer verpflichtenden Ehebeziehung zu einer kompromittierenden Situation führt. Und so werden Freundschaften letztlich zerstört. So kann man sich nicht gegenseitig unterstützen und respektieren. Geschwister, wir müssen den Geist wirklicher Freundschaften wieder erneuern. Das ist unsere Verantwortung, die wahren Werte wiederzuerlangen, auch im Bereich der Freundschaft. Wenn wir das nicht tun, wer soll es dann tun? Die Welt wird es sicher nicht tun. Es liegt also an uns. Es liegt an der Kirche heute, an unserer Generation. Und wissen Sie, Freunde legen sich gegenseitig keine Stolpersteine in den Weg. Freunde unterstützen sich gegenseitig in ihrem Bemühen, rein zu bleiben und ehrbar zu leben. Das ist es, was Freunde tun. Freunde helfen sich gegenseitig, Schutzzäune zu erhalten, nicht sie niederzureißen. Denken Sie darüber nach. Wie gut sind Sie darin? Wie gut bin ich darin, Freundschaften in dieser Weise aufzubauen, indem wir Respekt zeigen? 1. Korinther 6 und Vers 18. Lesen Sie das bitte. 1. Korinther Kapitel 6 und Vers 18. Es heißt hier, flieht die Hurerei. Alle Sünden, die der Mensch tut, bleiben außerhalb des Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt am eigenen Leibe. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum preist Gott mit eurem Leibe. Denken Sie darüber nach, welchen Preis hat Gott für Sie und mich gezahlt? So sehr respektiert er uns und das Potenzial, das wir haben. Der Preis, den er zahlte, war sein eigener Sohn. Und derselbe Respekt, den wir gegenseitig für uns haben sollten, ist eine Grundlage starker, widerstandsfähiger Freundschaften, göttlicher, christlicher Freundschaften. Und wohin führt das alles? Wir haben viel über Freundschaften gesprochen, ich denke, das ist angemessen, denn deswegen sind wir hier, wir wachsen als Freunde zusammen. Aber gehen wir etwas weiter. Wenn wir Single sind, ist eine Frage, die immer wieder aufkommt, wie kann ich mich am besten auf die Ehe vorbereiten? Wir haben alle den Spruch gehört, dass Freunde sich heiraten. Und was sagt das über die Bedeutung von Freundschaften? Wenn wir uns auf eine gute Ehe vorbereiten wollen, dann beginnen wir, indem wir lernen, ein guter Freund zu sein. Die Fähigkeiten, die wir hier besprechen, dieselben Fähigkeiten, die es braucht, um eine Freundschaft aufzubauen, sind umso wichtiger in der Ehe. Schauen Sie, was Gott über Ehemänner und Ehefrauen sagt. 1. Petrus Kapitel 3 und Vers 1. 1. Petrus Kapitel 3 und Vers 1. Desgleichen sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch das Leben ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr in Reinheit und Gottesfurcht lebt. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Das ist köstlich vor Gott. Was wird von einer Frau erwartet? Nun dasselbe, was von einem Freund erwartet wird. Fähig zu sein, den Hochmut abzulegen, die Eitelkeit und das eigene Ego. Fähig zu sein, einen demütigen und stillen Geist zu haben. So wie Mose, so wie Jesus Christus, und das ist nicht herabwürdigend für die Frauen, denn es ist dasselbe, was Mose hatte und Jesus Christus hatte, und was wir alle haben müssen. Ehemänner, Vers 7, desgleichen ihr Männer wohnt vernünftig mit ihnen zusammen, und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren seine Ehre. Denn auch die Frauen sind Miterben der Gnade des Lebens, und euer gemeinsames Gebet soll nicht behindert werden. Was wird von einem Ehemann erwartet? Nun dasselbe, was von einem Freund erwartet wird. Zwei Dinge werden hier genannt, dass er nicht auf sie herabsieht, sondern sie respektiert. Haben Sie das gemerkt? Gott gebietet den Ehemännern, ihre Frauen zu respektieren. Und ebenso, dass er bewusst darum bemüht ist, ihr zu dienen und versuchen soll, sie zu verstehen. Und ist das nicht genau dasselbe, was wir vorher besprochen haben, dass wir an einem anderen Menschen interessiert sein sollten? Dass man versuchen soll, nicht seine eigenen Gedanken durchzusetzen, sondern herauszufinden, was die andere Person denkt, was sie mag und was ihr im Sinn liegt. Man soll am anderen interessiert sein. Und das ist dasselbe wie vernünftig und verständnisvoll mit ihnen zusammenzuwohnen. Das ist ein Gebot. Und wir haben in dem Artikel vorgelesen, wie Bindungen zustande kommen. Der Autor des Buchs hat eine erstaunliche Entdeckung gemacht, als er diese Technik in seiner eigenen Ehe ausprobiert hat. Und er berichtete darüber. Hier ist ein Ratschlag, den er daraus gezogen hat. Holen Sie die andere Person ab, wo sie ist. Ein Selbstbeobachter ist nicht nur sehr aufmerksam auf die andere Person konzentriert, sondern ergänzt auch die Gemütslage der anderen Person und baut so Vertrauen auf. Der Autor hat dies auch selbst ausprobiert und war erstaunt herauszufinden, dass dieses auch seine Ehe verbessert hat. Als der gesprächigere Ehepartner hat er normalerweise immer einfach angefangen zu reden, wenn er und seine Frau Hillary zusammen waren. Aber dann begann er, erstmal herauszufinden, wo seine Frau emotional stand. Wenn sie ruhig war, anstatt sie zu fragen, warum sie nicht sprechen wollte, was nicht wirklich gut ankam, begann er auch einfach ruhig zu sein. Und er sagte, die persönliche Nähe zwischen ihnen beiden verstärkte sich nur durch diese einfache Umstellung, zu suchen, wo sie emotional stand. Vers 8: Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig und demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Fähigkeiten zum Aufbau einer Freundschaft sind Fähigkeiten zum Aufbau einer Ehe. Das ist die verborgene Botschaft dieser Predigt. Es sind dieselben Eigenschaften, die christliche Freundschaften aufbauen, die auch gute Ehen aufbauen. Schlagen wir auf Kolosser Kapitel 3 und Vers 18. Kolosser Kapitel 3 und Vers 18. Alles, was wir bis jetzt gesagt haben, können wir also auch auf die Ehe anwenden. Wir können es darauf anwenden, gut miteinander auszukommen und eine positive Ehebeziehung aufzubauen. Paulus sagt in Kolosser Kapitel 3 und Vers 18: Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie sie es gebührt in dem Herrn. Ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Gelangt nicht an den Punkt, wo ihr nicht vergeben wollt. Verhärtet euer Herz nicht, sondern seid demütig. Heißt das nicht für die Männer, dass sie demütig sein sollen? Seid nicht bitter gegen sie. Seien sie bereit, sie Fehler machen zu lassen, wie sie wissen, dass sie selbst ja auch Fehler machen. Epheser 5 und Vers 21. Epheser Kapitel 5 und Vers 21. Hier heißt es, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Als Geschwister, als Männer und Frauen, ordnet euch einander unter, in der Furcht Christi. Streben Sie beide danach, einander zu dienen, für den anderen zu sorgen, demütig genug zu sein, um zu sagen, es tut mir leid, und zu vergeben. Das sind Freundschaften aufbauende Fähigkeiten, einfach nur auf die Ehe angewandt. Vers 22: Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter, wie dem Herrn, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Aber wie nun die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen in allen Dingen. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat, und hat sich selbst für sie dahingegeben. Jesus Christus erklärte seine Liebe und seine Freundschaft der Gemeinde gegenüber, und er sagte, den Männern ist geboten, ihre Frauen in derselben Weise zu lieben. Und denken Sie nochmal daran, was Jesus seinen Jüngern in der letzten Nacht vor seiner Hinrichtung gesagt hat. Er sagte, nicht länger nenne ich euch Knechte, sondern Freunde. Und wissen Sie, Männer, Frauen sind nicht nur dazu da, um zu kochen und sauber zu machen. Und zu kochen und sauber zu machen und zu waschen und all diese Dinge. Sie sind keine Knechte. Christus sagte auch, weil ihr meine Freunde seid, sage ich euch das alles. Alles, was der Vater mir offenbart hat. Er kommunizierte. Er ging auf sie zu. Und er sagte, Ehemänner, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde liebt. Und das bedeutet, dass ein Ehemann ebenso auch kommunizieren soll mit seiner Frau. Er muss bestrebt sein, eine Verbindung mit ihr aufzubauen, als Freunde. Wissen Sie, wir haben kleine Kinder zu Hause. Und wir versuchen, das Spiel in Grenzen zu halten, wer wessen bester Freund ist. Das führt immer zu Eifersucht und solchen Szenen. Ich denke, einige können das erkennen. Diejenigen, die kleine Kinder haben. Wenn Kinder sich bewusst werden, dass es Freundschaften und Beziehungen gibt, dann gelangen sie in ein Stadium, wo sie sich Gedanken machen, wer wessen bester Freund ist. Aber wissen Sie, es gibt eine Zeit, einen besten Freund zu haben, nämlich dann, wenn man heiratet. Wer sollte besser Ihr bester Freund sein, als der eine Freund aus allen Freunden, aus allen Menschen auf der Erde? Wie viele gibt es? Etwa 7 Milliarden? 7 Milliarden Menschen, und wir verpflichten uns einer Person gegenüber, ein Leben lang der beste Freund zu sein. Wer könnte also besser Ihr bester Freund sein als Ihr Ehepartner? Singles, wenn Sie den Wunsch verspüren, zu heiraten, dann hoffe ich, dass Sie das als erstrebenswertes Ziel ansehen, dass Sie Ihren zukünftigen Ehepartner als Ihren besten Freund betrachten und dass Sie also Ihren besten Freund heiraten. Welchen größeren Segen könnte es geben, als sich in der Ehe gegenüber dem besten Freund zu verpflichten? Dass man sein Leben miteinander verbringt, einander treu ist, für den Rest des Lebens. Wir haben natürlich immer andere Freunde, aber wissen Sie, diese kommen und gehen. Und wer wird immer für Sie da sein? In guten und in schlechten Zeiten. In Krankheit und in Gesundheit. In Reichtum und Armut. Als Ihr bester Freund. Und Gott hat mich auf besondere Weise gesegnet in dieser Hinsicht. Dass meine Frau mein bester Freund ist. Das ist ein wunderbarer Segen. Wer sorgt für sie, wenn sie am Boden liegen? Wer würde sein Leben geben? Und wer gibt sein Leben jeden Tag durch Dienen, wenn nicht ihr Ehepartner? Und wenn sie verheiratet sind und ihren Ehepartner nicht als ihren besten Freund betrachten würden, dann hoffe ich, dass sie darüber nachdenken, und diese Worte als Aufwunderung dazu sehen können, diese Freundschaft aufzubauen mit ihm oder ihr. Und dass sie versuchen, diesem Ideal näher zu kommen, weil es etwas ist, was man aufbauen kann. Und darüber sprechen wir heute. Es gibt, glaube ich, keinen größeren Segen auf Erden, als wenn der beste Freund der eigene Ehepartner ist. Eine Person, die die Einstellung des Dienens hat, eine Einstellung der Demut, und eine Einstellung des Respekts einem gegenüber. Gehen wir noch einen Schritt weiter, bevor wir zum Ende kommen. Schlagen wir auf Matthäus Kapitel 25. So groß wie auch der Lohn einer Ehe oder Freundschaft sein mag, es gibt noch etwas Besseres. Worauf bereiten wir uns wirklich vor? Warum kämpfen wir immer gegen unsere fleischliche Gesinnung? Nun, Freundschaften können eine lange Zeit andauern. Die Ehe kann ein Leben lang andauern. Und soll es auch, aber unsere Beziehung zu Gott und Jesus Christus in seiner Familie, diese dauert auf ewig an. Die Freundschaft mit Gott dauert ewig. Beachten Sie Matthäus Kapitel 25, Vers 14. Es heißt hier, das Reich Gottes kann mit einer Geschichte versinnbildlicht werden, mit einem Menschen, der außer Landes ging. Er rief seine Knechte und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen. Nun setzen wir das in Beziehung zu den Gaben, die wir haben, den geistlichen Gaben. Wir mögen vielleicht nicht derjenige sein, der am leichtesten gute Freundschaften aufbauen kann. Aber was ist die Lektion dieses Gleichnisses? Es ist nicht wichtig, wo wir anfangen, sondern wo wir am Ende stehen. Nicht, was uns gegeben wird, sondern was wir damit anfangen. Er gab einem 5 Zentner Silber, dem anderen 2, dem dritten einen. Jedem nach seiner Tüchtigkeit. Und zog fort. Sogleich ging der hin, der 5 Zentner empfangen hatte, und handelte mit ihnen und gewann weitere 5 dazu. Ebenso gewann der 2 Zentner empfangen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der einen empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Er hatte sich entschieden, ich bin einfach nicht gut darin, Freundschaften aufzubauen. Ich bin einfach nicht gut darin, also werde ich das einfach vergraben. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und forderte Rechenschaft von ihnen. Und Sie kennen die Geschichte. Da trat er zu, der 5 Zentner empfangen hatte, und legte weitere 5 Zentner dazu und sprach, Herr, du hast mir 5 Zentner anvertraut, siehe da, ich habe damit weitere 5 Zentner gewonnen. Da sprach der Herr zu ihm, recht so, du tüchtiger und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich über viel setzen. Geh hinein zu deines Herrn Freude. Warum hat der Herr ihn über viel gesetzt? Weil er, nehmen wir das Beispiel der geistlichen Gabe, Freundschaft aufzubauen, wenn wir über Städte regieren sollen, sagen wir haben 100.000 Menschen in einer Stadt, über die wir regieren im Millennium, wird es nicht absolut notwendig sein, dass wir für sie sorgen? Müssen wir nicht der Freund sein wollen von all denjenigen, denen wir dienen? Werden wir nicht eine Einstellung des Dienens brauchen, eine Einstellung der Demut und des Respekts? Wir tun es ein wenig mit dem Wenigen, was uns heute gegeben ist, und so wird uns Gott allerlei Gelegenheiten geben in der Zukunft. Vers 22, da trat auch herzu, der zwei Zentner empfangen hatte. Und Sie kennen die Geschichte. Vers 24 aber, da trat auch herzu, der einen Zentner empfangen hatte. Und sprach, Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich, ich hatte Angst, das Geld zu verlieren. Und ist es nicht auch so, wenn wir uns in einer Freundschaft öffnen müssen, das tun wir nicht, weil wir Angst haben, aber wir können unsere Furcht überwinden, indem wir eine Einstellung des Dienens haben, eine Einstellung der Demut und des Respekts gegenüber dem anderen. Vers 26, sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht, wusstest du, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Dann hättest du mein Geld zu den Wechslern bringen sollen. Vers 28, darum nehmt ihm den Zentner ab und gebt ihn dem, der 10 Zentner hat. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden. Und wissen Sie, Geschwister, uns wurde so viel gegeben. Und Gott möchte, dass wir diese wertvollen Gaben nutzen. Diese Fülle an Gaben in unseren Beziehungen heute, in unseren Ehen und letztlich dafür, dass wir ein Werkzeug in der Welt von morgen sein können. Sie wissen, Abraham wurde ein Freund Gottes genannt. Und es ist schwer, eine größere Ehre sich vorzustellen, als ein Freund Gottes genannt zu werden. Des Gottes, der auf seinem Thron im Himmel sitzt, im dritten Himmel, und er nennt tatsächlich ein menschliches Wesen seinen Freund. Geschwister, verstehen wir die Bedeutung von Freundschaften? Wie wir im Dienen wachsen müssen, in Demut und Respekt, wie wir unsere Fähigkeit, ein wirklicher christlicher Freund zu sein, weiterentwickeln müssen. Dass wir Freunde werden gegenüber den Geschwistern, unserem Ehepartner und letztlich gegenüber der ganzen Welt.